NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. März 1925. Der Todestag des Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski.
Zirkus Carré, Zirkus Wollschläger, Zirkus Renz. Wer weiß noch etwas davon? Sobald ich nur versuche, mir irgendetwas aus meiner persönlichen Urzeit heraufzuholen, erscheinen sie mir als begleitende Schatten.
Nicht der spätere Komponist Moritz Moszkowski, sondern sein Bruder Alexander, ein bekannter Schriftsteller und Humorist, hat die Wunder der Zirkusvorstellungen beschrieben. Aber Moritz war dabei, wenn die Familie Moszkowski in Breslau den Zirkus besuchte. Und natürlich spielten auch erotische Jünglingsträume mit hinein.
Unverklungen ist auch ein leises Nervenvibrieren, das mir ansagt, wie schrecklich verliebt ich in die Damen war, die da im Ballonrock und glitzernden Pailletten durch die Luft schwebten und pirouettierten,
erinnerte sich Alexander.
Sie waren Balancereiterinnen oder Drahtseilkünstlerinnen, Äquilibristinnen und Jongleusen, Amazonen an Kraft und Wagemut, Sylphiden an Grazie, unfehlbar in aller Bewegung.
Die Wunder des Zirkus finden sich in der Musik von Moritz Moszkowski wieder. Und eigentlich ist sie immer dann am besten, wenn sie keine großen Gefühle oder schwere Schicksale beschreibt, sondern das leichte Schweben in der Zeltkuppel, die dressierten Pferde mit ihren Federbüschen, die Kunststücke der Akrobaten, die grotesken Verkleidungen der Clowns.
Das zieht sich von seiner Persönlichkeit und seiner Selbstinszenierung bis hin in seine Musik und genau in der Verbindung mit dem akrobatischen Element. Also dieses kindliche Staunen, was man auch im Zirkus empfindet, das hat man auch, wenn man einem Virtuosen zuhört, der Moszkowskis Werke vorführt.
"1975 spielte Wladimir Horowitz in der New Yorker Carnegie Hall Moszkowskis Etincelle, die Feuerfunken, als Zugabe und das Publikum staunte. Der Pianist und Kulturwissenschaftler Bojan Asenow, einer der besten Kenner von Moszkowskis Werk, erkennt darin das Wesen des zirzensischen Virtuosentums, das über die Grenzen des Machbaren strebt.
Gerade bei dieser Zugabe, die Horowitz so oft gespielt hat, diese Feuerfunken, es ist wie so ein Drahtseilakt. Also ich habe immer das Gefühl, das Publikum lauert nahezu darauf, ob sich in diesen Läufen und perlenden Tonketten der Seiltänzer einmal verfängt.
Alle Supervirtuosen ließen sich vom Zirkusmeister Moritz Moszkowski aufs Trapez schicken. Auch den Geigern hat er, wie hier in seinem Violinkonzert, mehr Übestunden als gewöhnlich abgefordert. Doch sie unterwarfen sich willig dem Arbeitspensum, denn Moszkowski war ein echter Sunshine-Composer.
Ausgehend jetzt von den Unterrichtswerken, die er als Jugendlicher studiert hat, Chopin, Mendelssohn, Schumann, Liszt, hat er eine Art anspruchsvoller Salonmusik entwickelt. Und da kam es ihm auf Witz, auf Leichtigkeit an.
Die meisten Stücke von Moszkowski stehen in Dur, sind kurz und knackig, klingen brillant oder gehen in die Beine. Wie die spanischen Tänze Opus 12 für Klavier zu vier Händen, sein größter Erfolg überhaupt. Sie wurden so oft gespielt und bearbeitet, dass der Komponist am Ende, wie er seinem Verleger schrieb, alles Spanische gründlich satt hatte.
Denken Sie einmal. Ich habe außer den bekannten spanischen Tänzen noch ein Album Español verbrochen, einen Bolero für Violine, eine Malagueña und ein Caprice Español. Dafür könnte ich doch mindestens aus Sevilla sein. Und ich bin doch bloß aus Breslau.
Und natürlich gibt es auch von den spanischen Tänzen eine Zirkusversion. Wie Moschkowski ganz richtig bemerkte, stammte er tatsächlich nicht aus Sevilla, sondern aus Breslau. Auf der Flucht vor den russischen Besatzern in Polen, wo es den Juden schlecht ging, war die Familie Moschkowski ins preußisch regierte Schlesien übergesiedelt. In Breslau kam Moritz im Sommer 1854 zur Welt, in einer Mietwohnung über einer Bierwirtschaft mit Blick auf die städtische Müllhalde. Mehr konnte sich Vater Isaac, der von kleinen Geldgeschäften lebte, nicht leisten. Der Bruder Alexander erinnert sich an die Unterhaltungen.
Im polnisch-orientalischen Jargon und schlesischen Gassendialekt mit seinem Gewimmel mundartlicher Brocken, von denen heute manche kaum noch in versteckten gebirgsschlesischen Winkeln in Umlauf sind.
So wuchs Moschkowski in der alten Handelsstadt Breslau mit seiner starken jüdischen Gemeinde auf, erhielt von seiner Mutter ersten Klavierunterricht, ging in den Zirkus und bekam zu Hause eine gehörige Portion jüdischen Humors mit.
Er muss unglaublich schlagfertig gewesen sein. Und das war wohl auch ein Grund, warum er von Hans von Bülow sehr geschätzt wurde.
Dem weltberühmten Dirigenten, der Juden eigentlich nicht mochte. Beim geistreichen Moschkowski machte von Bülow eine Ausnahme. Eines Tages, nach dem Essen bei einem Freund, wurden beide aufgefordert, ihre Widmungen ins Stammbuch zu schreiben.
Bülow, an diesem Mittag sehr übler Laune, schrieb folgendes. Bach, Beethoven, Brahms. Les autres sont crétins.
Alle anderen sind Schwachköpfe.
Darauf gab er das Album weiter an Moschkowski. Ohne sich einen Augenblick zu besinnen, schrieb er auf die gegenüberliegende Seite Mendelssohn, Meyerbeer, Moschkowski. Les autres sont chrétiens.
Die anderen sind Christen. Ein klares Bekenntnis zu seiner Religion, die Moschkowski im Übrigen nicht orthodox lebte. In Berlin durchlief Moschkowski eine gediegene Ausbildung beim Pianisten Theodor Kullak, einem Schüler vom Etüdenkomponisten Karl Czerny. Als Moschkowski Franz Liszt in Weimar vorspielte, war der Meister begeistert und öffnete ihm die Türen zur großen Musikwelt.
Man kann ihn nicht als Schüler Liszts bezeichnen, aber in gewisser Weise war Liszt sein Mentor. Und genau auf dieser Welle ist Moschkowski zunächst geritten und hat einige Jahre konzertiert auf den europäischen Bühnen. Aber seine gesundheitliche Konstitution hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht, ziemlich bald.
Eine Muskellähmung beendete vorübergehend sein Klavierspiel. Als er es wieder begann, hatte er Angstzustände und Depressionen. Das war die abgründige Kehrseite des weltoffenen Bohemiens und Salonlöwen, der durch seine Selbstinszenierungen erst die Berliner und später auch die Pariser Kunstwelt bezauberte.
Groß und schlank, mit einem enormen pomadierten Schnurrbart, der sein feingeschnittenes Haupt akzentuierte, war er ein perfekter Mann von Welt. Und obwohl er aus dem Ausland stammte, konnten es die Pariser kaum glauben, dass er nicht ein Leben lang über die Boulevards geschlendert war.
So hat ihn die Komponistin Cécile Chaminade beschrieben. Ihre Schwester Henriette hatte Moschkowski in Paris geheiratet. Damit endete sein Bohème-Leben. Und begannen seine Erfolge als Komponist. Alle Welt wollte seine Klavierstücke hören und spielen. Sogar in der Oper und im Ballett hat sich Moschkowski versucht, allerdings mit weniger Erfolg. Um seine Produktion anzukurbeln, griff er zu einer etwas exzentrischen Droge, der Pfeife.
Mir persönlich ist es fast unmöglich, etwas zu komponieren, bevor ich nicht jenen bläulichen Dunstkreis um mich erzeugt habe, welcher die Außenwelt zart verschleiert und den Geist ins Reich der Fantasie hinübergaukelt.
»1891 scheiterte die Ehe mit Henriette Chaminade nach 7 Jahren. Moschkowski nahm die Kinder zu sich, aber weil der Papa viel unterwegs war, kümmerten sich das französische Dienstmädchen und der tschechische Koch um sie. Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg markierten den Höhepunkt von Moschkowskis Karriere. Er hatte zahlreiche Schüler, gehörte zur Kulturelite an der Seine. Doch der Ruhm war flüchtig und Moschkowski musste erleben, dass seine Kunst der kleinen, geschliffenen Miniatur nicht mehr gefragt war.
Im Ganzen ist mir die jetzt herrschende musikalische Geschmacksrichtung ungünstig. Die Leiter unserer Konzerte bevorzugen die Werke großen und prätentiösen Stils. Und selbst dann, wenn sich hinter majestätischem Stirnrunzeln ein sehr kleines Gehirn verbirgt.
Hinzu kam, dass das Urheberrecht noch in den Kinderschuhen steckte und die Einnahmen von Moschkowski dramatisch zurückgingen.
Nach damaligem Urheberrecht war es noch so, er wurde quasi ausverkauft. Er hatte seine spanischen Tänze für 150 D-Mark an einen Verleger verkauft, der das später für 100.000 D-Mark an den Peters Verlag verkaufte.
Der Krieg stürzte Moschkowski in eine ernsthafte Krise. Er verlor sein in Staatsanleihen investiertes Vermögen, erkrankte an Speiseröhrenkrebs, wurde bettlägerig. Dennoch war er nicht ganz vergessen und so ersannen seine Freunde und Schüler 1921 in New York eine spektakuläre Hilfsaktion, ein Benefizkonzert, an dem internationale Klavierstars wie Wilhelm Backhaus, Josef Hofmann, Percy Grainger oder Elie Ney teilnahmen. Bojan Asenov.
Dort war das Who is Who, die Creme de la Creme der pianistischen Konzertszene zugegen. Da wurden 15 Flügel auf die Bühne gestellt, um seine spanischen Tänze gleichzeitig zu spielen. Und es kam viel Geld dabei rum. Da er aber Operationen benötigte, war dieses Geld nach 2-3 Jahren aufgebraucht. Und es kam zu einem zweiten Benefizkonzert. Und zu der Übergabe des Geldes von dem zweiten Konzert kam es gar nicht mehr. Er ist dann im 4. März 1925 gestorben in Paris.
Nach seinem Tod überlebten Moschkowskis Stücke nur noch als Zugaben von Virtuosen wie Wladimir Horowitz, der sie in einem Interview als Scherz und Pfefferminzbonbon nach dem Essen bezeichnet hat.
This is a joke, like a mint, after dinner a mint.
That's right.
Yeah.
Der Nachlass des Komponisten verschwand in der Pariser Nationalbibliothek, wo ihn Bojan Asenov erst vor einigen Jahren wieder aufgespürt hat. Etliche Jugendwerke, darunter ein Klavierkonzert und eine Sinfonie, kamen da ans Licht, die vor kurzem uraufgeführt wurden. Mittlerweile gibt es fast eine Moschkowski-Renaissance. Denn man hat entdeckt, dass auch das Leichte und Brillante nur Effekt macht, wenn man es so perfekt inszeniert wie Moritz Moschkowski, der Zirkusdirektor der romantischen Musik.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Moritz Moschkowski, der am 4. März 1925 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.